ARD Sounds.
Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie dabei sind. Ich verspreche volles Programm. Bevor Sie zum See fahren oder was auch immer Sie vorhaben an einem heißen Tag heute, nehmen Sie uns mit den Profis, denn es lohnt sich. Zwei Themen will ich besonders erwähnen. Wir reden über rechtsextreme Mode, wie die sich verändert hat und wie man überhaupt auf die Idee kommt, zu forschen über das, was Nazis so anhaben. Wir reden über Neandertaler und wie viel von deren Gene noch in uns steckt. Und das Besondere, man kann das sehen. Und woran man das erkennen kann, das erfahren Sie in dieser Sendung, die Profis. So, jetzt aber erstmal das Wissenschaftsquiz der Scanner. Da gibt es zu gewinnen ein Buch von Arthur Snell, Geopolitik-Experte, der eine hoffnungsvolle Vision unserer Welt entwickelt. Er sagt, wir sollten akzeptieren, dass die Klimakrise unsere Welt bis zur Unkenntlichkeit verändern wird und uns einfach darauf einstellen. Erde, Luft, Feuer, Wasser, wie der Klimawandel die geopolitischen Machtverhältnisse neu ordnet, so heißt das Buch. Von Arthur Snell. Wenn Sie das gewinnen wollen, müssten Sie sich bewerben beim Scannerspiel unter der Nummer 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Willi.
Ja, guten Morgen.
Hallo. Ja, erstmal schönen Dank fürs Anrufen. Ne?
Danke, ja.
Wo bist du denn gerade?
Ich bin in Dänemark, südlich von Kopenhagen. Ich wohne hier.
Ah, guten Morgen. Jeg er richtig glad for at det lytter til for das Radioprogramm.
Ja, guter Versuch.
Sprichst du Dänisch?
Ja.
Ah, okay. War das so okay? Konntest du verstehen, was ich sagen wollte?
Ich habe so einigermaßen verstanden, ja.
Also ich freue mich sehr, dass Sie unsere Radiosendung hören. Nee, Willi, finde ich toll. Du wohnst da in Dänemark?
Ich wohne schon seit über 30 Jahren.
Mhm, das ist ja schön. Also bist aber als Deutscher nach Dänemark gezogen, oder wie ist das?
Ich bin als Deutscher nach Dänemark gezogen, bin auch immer noch Deutscher.
Aha, okay. Na, das ist ja schön. Lebt es sich da besser als hier im Kernland?
Das ist schwierig. Also mit Kindern ist es auf jeden Fall besser. Mhm. Und die Lebensqualität ist gut. Jetzt gerade ist es angenehm, weil wir ziemlich dicht an der Küste sind. Es ist angenehm.
Ihr habt nicht diese enormen Temperaturen. Und die ganze Welt diskutiert ja darüber jetzt in Deutschland, wo kann man denn überhaupt noch in Urlaub fahren? Überall brennen die Wälder, ne? Im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen. Man hört immer diese Schreckensmeldungen. Dänemark ist noch sicher. Willi, danke, dass du bei uns bist. Du weißt, als erster Anrufer musst du immer über die dritte Frage hinwegkommen, bevor es das Buch gibt.
Ja, erstmal über die erste.
Erstmal über die erste, die kommt hier.
Cannabis-Wirkstoff hilft gegen Albträume. Eine posttraumatische Belastungsstörung wird häufig durch Unfälle oder Gewalterfahrungen ausgelöst. Ein Symptom der Erkrankung sind Albträume. Forschende der Charité Berlin haben jetzt herausgefunden, das Cannabinoid THC aus der Hanfpflanze vermindert die schlechten Träume deutlich. Für die Studie hatten 87 Testpersonen ein THC-Medikament unter kontrollierten Bedingungen eingenommen.
Mhm. Ja, du sagst immer Bauchgefühl.
Ja, genau.
Dann sag ich ja.
Ja, ist richtig, genau. Ja. THC, das psychoaktive Cannabinoid in der Hanfpflanze, steigert den Appetit, kann das Angstempfinden verändern. Verschreibungspflichtige Medikamente haben die Probanden bekommen und so nur kleine und ganz kontrollierte Mengen THC aufgenommen. Da wusste man also genau, wie viel die gekriegt haben. Ja, und das stimmt tatsächlich. Und weswegen die Forscher jetzt den Cannabis-Wirkstoff erprobt haben gegen Albträume, hat funktioniert. Willi, Frage Nummer 2.
Reis wächst dank Klimawandel besser. Der Klimawandel sichert Reis als Grundnahrungsmittel. Das hat ein deutsches Forschungsteam herausgefunden. Denn die globale Erwärmung lässt den Reis besser wachsen. In Modellen haben die Forschenden berechnet, schon eine Erderwärmung um 1 Grad führt dazu, dass der Reisertrag um 30% zunimmt. Reis scheint also immun gegen extreme Hitze zu sein.
Mhm. Ja, da müsste man ein bisschen mehr wissen. Reis ist ja ziemlich wasserabhängig. Aber er ist natürlich in wärmeren Gebieten. Soweit ich weiß, wird er in wärmeren Gebieten angebaut. Ich sag mal, das stimmt.
Das stimmt, ist leider falsch. Ja, Willi, aber das hätte ich vielleicht auch so geschlussfolgert, ja, ne, dass das in wärmeren Gebieten angebaut wird. Nur da ist es ja schon warm in wärmeren Gebieten. Ja, genau. Was passiert, wenn es dann noch wärmer wird? Ne? Bisher ist man davon ausgegangen, dass die Erderwärmung um 1 Grad den Reisertrag um 3,8% reduziert. Die neue Studie zeigt, mit einem Rückgang von Reiserträgen um 8,1% zu rechnen. Und da die tatsächliche Erderwärmung sogar 1 Grad überschritten hat, dürfte der tatsächliche Ernterückgang noch stärker ausfallen. Das nur an all diejenigen, die immer sagen, wenn wir CO2 bekämpfen, werden wir alle sterben, weil CO2 lässt die Pflanzen wachsen. Ne? Willi, danke fürs Mitspielen.
Ja, danke auch.
Gehst du noch ans Wasser heute?
Ja, ich fahre jedenfalls noch ein bisschen Rad.
Das finde ich gut. Willi, gut, danke fürs Anrufen und bis zum nächsten Mal. Ne?
Danke.
Mach's gut. Tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier Marc. Hallo, Marc. Oh, das klingt nach Autobahn.
Hallo, Marc.
Ja, Marc.
Ja, das stimmt. Ich bin auf der AWUS.
Hallo. Auf der AWUS? Also,
ja, hast du. Oh,
ja. Mit Freisprechanlage?
Ja.
Was steht auf dem Tacho? 200?
106.
Eieiei. Polizei, Polizei. Okay, ist keine Tempo-80-Zone, ne? Marc, dann wollen wir schnell machen. Frage Nummer 3 ist deine, die kommt hier.
Unsere Vorfahren haben vor allem weibliche Mammuts gejagt. Während der letzten Eiszeit haben Menschen Wollhaarmammuts erlegt. In einer internationalen Studie wurden jetzt die Überreste von ungefähr 500 Tieren untersucht. Die Überraschung? 70% der von Menschen getöteten Mammuts waren weiblich. Menschen in der Eiszeit haben möglicherweise gezielt weibliche Tiere gejagt. Vielleicht, weil sie kleiner waren als Männchen und damit eine leichtere Beute.
Ja, ich habe da, glaube ich, schon gelesen oder gehört. Ich denke mal, das ist wahr.
Und du hast recht. Ja. Ja, ja, nun. Ja, das ist auch mal gut, ja. Ja, die Forscher haben Überreste von 521 Mammuts untersucht. 100 der Tiere wurden vermutlich von Menschen erlegt. Ne, da guckt man so danach, was gibt's da für Spuren an den Knochen. Die wurden in größeren Ansammlungen gefunden, in der Nähe von Feuerstellen. Und tatsächlich waren diese Tiere überwiegend weiblich. Die waren zwar kleiner als Männchen, aber sollten sie sich wie heutige Elefantenkühe in Herden vorbewegt haben, wäre eine Jagd auf die Herde genauso oder sogar gefährlicher gewesen. Aber vielleicht konnten die Eiszeitmenschen die Bewegung der Herde besser vorhersehen und so den Tieren auflauern. Marc, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen. Es heißt Erde, Luft, Feuer, Wasser, wie der Klimawandel die geopolitischen Machtverhältnisse neu ordnet. Arthur Snell hat es geschrieben. Und mit diesem Angebot hier versuche ich dir das nochmal abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du kannst jetzt aufhören, schick mal dir das Buch oder du nimmst noch eine Frage, dann hast du am Ende Abo und Buch gewonnen oder beides verloren.
Nee, ich mache die nächste Frage noch. Ist noch ein Stückchen, bis wo ich hin muss.
Hier kommt sie.
Stuhltransplantation hilft gegen Erdnussallergie. Erdnüsse können bei Menschen mit einer Unverträglichkeit schwere allergische Reaktionen auslösen. Helfen soll dagegen eine Stuhltransplantation. Dafür haben US-amerikanische Forschende aus dem Stuhl gesunder Menschen Darmbakterien gewonnen. Diese Bakterien haben sie in Form von Pillen 15 Allergikern verabreicht. 6 der Testpersonen haben nach der Studie Erdnüsse besser vertragen. Die Behandlung kann also gegen eine Erdnussallergie helfen.
Da würde ich sagen, muss ich jetzt 50-50 machen. Ich sag mal, die Studie ist wahr.
Und auch da hast du wieder recht. Ja, Damen und Herren, wenn auf der AWUS jetzt gerade jemand die Arme hochreißt und vom Lenkrad nimmt, dann ist das der Marc, der mit seinem Auto unterwegs ist. Kommst du vom Schwimmen oder fährst du zum Schwimmen?
Ich fahre jetzt zum Schwimmen.
Aha, wo darfst du denn gleich ins kühle Nass steigen?
Am Olympiastadion.
Ach, schön.
Wenn ich dann
Sehr schön.
Bei Spandau 04 schwimme ich.
Ach, fantastisch. Also das erstmal nochmal aufgelöst, es stimmt tatsächlich, Stuhltransplantation, so eklig das auch klingt, wirkt tatsächlich. Die Testpersonen mussten einmalig innerhalb weniger Stunden 36 Pillen nehmen. Die heißen Pup-Pilz. Da sind tatsächlich gute Darmbakterien drin von gesunden Spendern und hat funktioniert. Noch nach 4 Monaten konnten die Testpersonen Erdnüsse ohne allergische Reaktion essen. Wollen wir das, ja, Marc? I don't know. Danke fürs Mitspielen.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Und geh nicht unter. Ne? Und du weißt, eins ist noch wichtiger, jetzt nicht auflegen.
Nein, natürlich.
Verpasst die Ausfahrt nicht, Marc. Mach's gut.
Nein.
Tschüss.
Danke.
Rudi Carrell würde heute sicher nicht mehr singen, wann wird's mal wieder richtig Sommer, denn jetzt haben wir den Salat. Die Zahl der Hitzetage, über 30 Grad, die steigt seit Jahrzehnten an. Auch 40 Grad sind keine Seltenheit mehr. Und schuld ist diesmal nicht die SPD, wie es im Schlager scherzhaft heißt, sondern wir alle als Verursacher des Klimawandels. Und selbst wenn Sie das nicht glauben wollen, dann bleibt trotzdem die Frage, was tun gegen die Hitze. Fragen wir Dr. Fritz Reuswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der für zahlreiche Städte bereits Hitzeschutzpläne erstellt hat. Herr Reuswig, guten Morgen.
Ich grüße Sie, guten Morgen.
Ich habe gerade neue Zahlen gelesen, nach denen bereits jeder vierte Haushalt in Deutschland mit einer Klimaanlage ausgestattet ist. Das hat mich gewundert. Jeder vierte. Ist Deutschland also bereits auf dem richtigen Weg?
Ich weiß nicht, ob Klimaanlagen der richtige Weg sind, aber auf jeden Fall sind sie ein Weg. Das ist in den letzten Jahren passiert. Also wenn Sie in die Baumärkte gehen und überall im Internet, kriegen Sie ständig Angebote. Aber ich glaube, wenn wir da nicht die erneuerbaren Energien dahinter haben, dann ist das natürlich eine Verschärfung des Treibhauseffekts. Ansonsten hilft es natürlich, weil ein kühler Raum ist ein ganz wichtiges Element.
Sie könnten jetzt analog zur Elektroautoprämie staatliche Zuschüsse fordern für den Einbau von Klimageräten. Problem gelöst, oder?
Naja, wir müssen mal schauen. Das sind natürlich auch große Kosten. Das sind erhebliche Kosten, die da auf uns zukommen. Wir müssen ja nicht nur die Privathäuser kühlen, sondern das geht ja auch insbesondere, wir reden auch über Schulen, die teilweise sehr stark überhitzt sind. Wir reden auch über Kindergärten und natürlich über den ganzen Bereich der Altenpflege und der Altenheime. Das sind erhebliche Investitionskosten. Teilweise geben Bewohnerinnen von solchen Heimen 15.000 Euro aus. Das können sich nicht alle leisten.
Auf was setzen Sie denn für gewöhnlich bei Hitzeschutzplänen für Städte, an denen Sie mitgearbeitet haben?
Also wir müssen an verschiedenen Ebenen ansetzen. Das eine ist auf der individuellen Ebene, um die Menschen zu schützen. Das betrifft vom Haushalt, vom eigenen Verhalten her, trinken, kühlen, wenn es geht, kühle Räume aufsuchen, Verhaltensänderungen und so weiter. Und auf der anderen Seite müssen natürlich unsere Städte hitzetauglicher werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, was viele Menschen nicht richtig sehen. Wir wissen aus Studien, dass die Menschen das sehr stark unterschätzen, obwohl der Kühleffekt von Stadtgrün, auch wohnungsnahem Stadtgrün, bis in die Wohnzimmer hinein zu spüren ist. Das müssen wir viel stärker machen. Unsere Städte sind viel zu sehr verbaut, versiegelt und nicht auf diese Hitze ausgelegt.
Was tun?
Was tun? Also, wir brauchen tatsächlich diese, in diesen Hitzeaktionsplänen, in denen wir mitgewirkt haben, kommt es immer diese städtische Komponente an. Wir müssen neben den Fassaden begrünen und Dach begrünen, wenn es Bäume nicht gibt, Bäume sind am besten, aber Bäume kann man nicht überall in die Städte bringen, bis hin zu künstlichen Verschattungselementen. Wir brauchen auch Sprühwasser. In den Städten, in der Stadt Wien beispielsweise, ist das sehr stark genutzt in den letzten Jahren. Hier müssen wir ein bisschen Bürokratie abbauen.
Moment, also Sprühwasser, was heißt das denn? Was ist das?
Na ja, Nebelsprüher. Also Sie können zum Beispiel, es gibt es in Wien, da gibt es überall Stationen, wo Wasser versprüht wird und Nebel entsteht. Und der kühlt ab, weil wir auch Tourismus haben oder auch Leute, die Einkaufe, Besorgungen machen müssen. Fußgängerzonen sind sehr häufig überhitzt. Hier braucht es Trinkwasserbrunnen, hier braucht es solche Versprühungsanlagen.
Ich hake da nochmal ein. Weil wir werden ja alle im Sommer auch immer aufgefordert, Wasser zu sparen. Das heißt, man soll ja im Prinzip nicht, obwohl auch schon ganz braun ist, seinen Rasen wässern und solche Sachen. Und dann Sprühwasser einfach so in die Luft nebeln?
Na, der Wasserverbrauch für diese Sprühanlagen ist sehr, sehr gering. Also Sie brauchen dann ja nicht, das ist ja nicht ein dicker Schlauch, sondern das ist ja ganz Nebel, der erzeugt wird. Und natürlich muss das kombiniert werden mit Wassersparen an anderer Stelle. Also die ganzen Swimmingpools und die ganzen Rasenbewässerungen und so weiter, das muss natürlich eingeschränkt werden. Außerdem müssen wir, weil es ja weniger regnet im Sommer teilweise im Winter stärker, müssen wir Wasser speichern, mehr oberflächennah speichern, Speicherkapazitäten schaffen, vielleicht in Zukunft auch darüber nachdenken, Abwasser zu nutzen, also nicht unbedingt Toilettenwasser, aber Küchenwasser, da gibt es schon Lösungen für, weil wir auch mit Wasserknappheit rechnen müssen. Das ist alles eine Herausforderung, die ein koordiniertes Zusammenwirken der Stadtplanung und der Stadtentwicklung eigentlich braucht.
Und da sagen jetzt die kommunalen Spitzenverbände, also die Städte und Kommunen, wir können uns das nicht leisten. Und gemeinsam mit vielen anderen Umweltverbänden, Klimaschützern, Bundesumweltminister Schneider fordern die jetzt, der Hitzeschutz soll Gemeinschaftsaufgabe werden nach § 91a Grundgesetz, dann müsste der Bund den Ländern künftig die Hälfte der Ausgaben für den Hitzeschutz ersetzen. Wäre das die Lösung des Problems?
Die Lösung des Problems, das wäre auf jeden Fall der richtige Weg, denn wir kommen in ein neues Regime, ein neues Klimaregime. Es sind keine Ausnahmen mehr, das ist das neue Normal. Und wir wissen, dass das auch die Menschen nicht in der Gesundheit schädigt, sondern auch den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es gibt Studien, Allianz beispielsweise in letzter Zeit, wie viele Millionen das uns kosten wird. Das heißt, in der Tat, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, Bund und Länder müssen sich dem stellen. Auch die Länder müssen das tun, die Kommunen. Und richtig, die Kommunen haben zu wenig Geld dafür. Und sie klagen ja generell über Geldmangel. Also hier muss eine Umfinanzierung stattfinden. Im Übrigen kann auch der private Sektor und sollte auch der private Sektor daran beteiligt werden. Ich habe diese Einkaufszonen, Fußgängerzonen erwähnt. Hier tun sich oft, können sich Unternehmen auch zusammentun, um gemeinsam etwas zu machen und das auch ein bisschen ein Stück weit zu finanzieren. Bei der Krankenversicherung und bei den Rentenversicherungen und bei denen, die Altenheime, also im ganzen Sozialbereich, da braucht es natürlich eventuell Zuschüsse, weil wie gesagt 115.000 Euro allein für ein Zimmer, das sind natürlich Dinge, die jetzt die ganze Pflegeversicherung und alles nicht mehr aus ihren eigenen Mitteln momentan schultern kann. Also wir brauchen tatsächlich eine Umleitung von öffentlichen Mitteln und ich hoffe, dass zum Beispiel auch Mittel für die Infrastrukturertüchtigung, die wir ja bewilligt haben, auch ganz stark für militärische Zwecke, dass wir die auch für den Bevölkerungsschutz ein bisschen umleiten können.
Sagt Dr. Fritz Reuswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung bei den Profis auf Radio 1. Herr Reuswig, danke, dass Sie bei uns waren und ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch, sofern es bei der Hitze geht.
Ja, danke Ihnen. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ich würde mal vermuten, Schnecken dürften bei der Trockenheit in Ihrem Garten derzeit kein großes Problem sein, oder? Das war ja, da haben wir schon ganz andere Jahre gesehen. Und ohnehin sollten wir Schnecken weniger als Problem sehen, sage ich, sondern ihnen mit mehr Respekt begegnen, weil diese kleinen Schleimer einfach ganz faszinierende Tiere sind. Zum Beispiel können sie die Eigenschaften ihres Schleims blitzschnell der gewünschten Funktion anpassen. Und wie sie das machen, das hat Mariella Gabler erforscht. Sie ist Doktorandin der physikalischen Chemie am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Frau Gabler, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wozu dient denn der Schleim einer Schnecke in der Regel? Wozu schleimt die da rum?
Genau, also die Schnecke ist eigentlich ein Naturtalent in der Produktion von Schneckenschleim für ganz unterschiedliche Funktionen. Also eins zum Beispiel dient natürlich der Fortbewegung. Also sobald es anfängt zu regnen, fangen die Schnecken an, aktiv zu werden. Und dazu brauchen sie eben einen Schleim, auf dem sie sowohl am Boden festkleben, als auch darüber hinweg schleimen können sozusagen. Also der muss sowohl ein Schmiermittel als auch ein Klebstoff sein. Das wäre einer der verschiedenen Schleime, der auch auf sehr vielen verschiedenen Oberflächen tatsächlich haftet. Also sowohl auf Holz als auch auf Aluminium zum Beispiel oder Glas oder auch Plastik. Also quasi ein Kleber für alle Oberflächen im Endeffekt.
Und die verschließen auch ihr Haus damit, ne?
Genau, also das ist dann eine andere Form von Klebstoff. Also sie können eben auch dünne Filme produzieren. Mit denen können sie sich entweder für eine kurze Zeit zum Beispiel an Hauswände festkleben. Wenn man die dann abzieht, dann hört man richtig, wie dieser dünne Film quasi reißt. Das haben Sie vielleicht auch schon mal im Garten erlebt. Und den anderen Film, den sie bilden, ist, wenn sie sich einbuddeln, im Winter zum Beispiel, damit sie nicht erfrieren. Da gehen sie tatsächlich in die Erde rein und dort verschließen sie dann mit einem dünnen Film ihr Haus, damit eben keine kleinen Insekten oder Ähnliches reinkommen.
Wie und wo wird dieser Schleim produziert?
Es ist von Schleimtyp quasi zu Schleimtyp unterschiedlich. Also sie haben bestimmte Poren in ihrem Körper, in denen sie die verschiedenen Bausteine quasi speichern können und dann je nachdem, was für einen Schleim sie produzieren wollen und was für Eigenschaften der haben soll, können sie die dann in verschiedenen Verhältnissen quasi sekretieren und dann wird der Schleim zum Beispiel in ihrem Körper gemischt oder erst wenn der Schleim sekretiert wird. Das ist zum Beispiel bei den Schleimen, die sie so zur Verteidigung nutzen. So, also haben sie zu einem einen Schaum, mit dem sie wirklich kleine Insekten rausspülen können oder auch verschiedenen Kleber, richtig gelben Klebstoff, der sehr, sehr stark klebt und dann eben auch kleine Insekten festkleben kann, damit sie eben nicht ins Haus kommen.
Nun sind Sie keine Biologin, Sie interessieren sich für die Chemie dieses Schleims und haben festgestellt, die Schnecke verändert die Eigenschaften ihres Schleims, je nachdem, wie rutschig oder klebrig der Schleim sein soll. Welche Vorteile hat die Schnecke davon?
Genau, also dadurch, dass die Schnecke ja quasi hauptsächlich ja eine Schleimhaut ist nach außen, ist der Schleim natürlich der Weg für sie, um sich eben zu verteidigen, um sich vom Austrocknen natürlich auch zu bewahren und eben auch zur Fortbewegung. Aber da kann es natürlich immer mal wieder sein, dass die Schnecke auf irgendwas trifft oder in irgendeiner Situation sich befindet, zum Beispiel, wo sie auf einmal festkleben muss. Also vorher hat sie sich fortbewegt und dann muss sie auf einmal kleben. Und das muss dann innerhalb weniger Sekunden die Komposition von dem Schleim sich quasi verändern, damit da von einem Schmiermittel zu einem Klebstoff wird.
Mhm. Konnten Sie rausfinden, wie die Schnecke das macht? Also mischt die den Schleim mit immer neuen Materialien an?
Also es gibt quasi bestimmte Grundbausteine, also einige wenige Grundbausteine und quasi die Schnecke kann diesen Baukasten der Grundbausteine nehmen und auf unterschiedliche Weisen kombinieren, in unterschiedlichen Mischverhältnissen kombinieren. Und dadurch kann sie eben den Schleim auch so schnell ändern. Weil die Grundbausteine sind alle gleich oder sehr, sehr ähnlich, aber das Mischverhältnis und zum Beispiel auch, wie viel Wasser da drin ist, das ändert sich und das kann die Schnecke eben sehr, sehr schnell anpassen.
Sie haben das untersucht an den gewöhnlichen, aber wie ich finde, sehr, sehr hübschen Bänderschnecken. Das sind diese kleinen Schnecken, die ihr Haus mit sich rumtragen und diese hübschen Fühler immer ausstrecken, wenn man sie sieht. Wenn ich die in meinen Rucola-Beeten finde, sollte ich die entfernen, weil die alles auffressen?
Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die in Rucola-Beeten finden, ist sehr gering, weil die Heimbänderschnecken sich tatsächlich, also wie eigentlich die meisten Schnecken mit Haus, von totem Pflanzenmaterial ernähren und Flechten zum Beispiel auf Bäumen. Das heißt, die sind eher in Hecken zu finden, in kleinen Wäldchen. Also die mögen eigentlich frisches Gemüse gar nicht. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man eben unterscheidet zwischen Schnecken, die wirklich ja gefährdend sind für den Garten und Schnecken, die sich hauptsächlich von totem Material ernähren, was auch sehr gut für den Boden ist.
Und jeder kann das recht einfach unterscheiden, habe ich gelesen. Der Unterschied ist das Haus, richtig?
Genau, also Schnecken, zum Beispiel die Heilbänderschnecke, die hat einen Polymorphismus, das heißt, die hat unterschiedliche Farben und unterschiedliche Kringel quasi auf ihrem Haus. Aber man kann die sehr gut zum Beispiel auch von der Größe von Weinbergschnecken zum Beispiel unterscheiden.
Und ganz Frage war, also Schnecken mit Haus fressen grundsätzlich nicht meinen Garten leer?
Nee, ganz genau.
Das machen nur die ohne Haus.
Das ist das Wichtige.
Aha.
Genau.
Okay, Mariella Gabler, vielen, vielen Dank. Doktorandin der Physikalischen Chemie am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren. Schönes Wochenende.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss.
Ihnen auch.
Als Neandertaler beschimpfen wir gern mal Menschen, also spaßig natürlich, die allzu gestrige Ansichten vertreten. Sowas wie, Frauen gehören an den Herd oder echte Männer sind rechts. Huga, huga. Ja, dabei vergessen wir oft, dass viele von uns noch Neandertaler-Gene in uns tragen, nämlich alle außerhalb Afrikas, weil sich der moderne Mensch, der Homo sapiens, vor etwa 47.000 Jahren mit dem zeitgleich lebenden Neandertaler vermischt hat. Aber wo stecken diese Gene und wie genau beeinflussen die uns heute noch? Das hat nun ein Team des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig rausgefunden, mit dabei der Biochemiker Dr. Philipp Karnes. Herr Karnes, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Sie haben einen Wachstumshormonrezeptor entdeckt, der vom Neandertaler stammt. Was bitte ist denn ein Wachstumshormonrezeptor? Wozu haben wir sowas?
Also wir haben das, das ist also eine Proteinklasse, die dafür verantwortlich ist, Dinge zu binden. Und in dem Fall bindet es, wie der Name das sagt, das Wachstumshormon, was vom Gehirn ausgeschüttet wird und über den Blutkreislauf in die Laufbahn kommt und dort dann an seine Zielzellen binden kann. Und jede unserer Zellen trägt diese Rezeptoren. Und dieser Rezeptor ist dann dafür verantwortlich, dass das Signal, was von außen kommt, in die Zelle überführt wird. Mhm. Und innerhalb der Zelle kann dann das Signal weitervermittelt werden und sorgt dafür, dass bestimmte Gene angeschaltet werden, die dann zum Beispiel für das Wachstum von Muskeln, für das Wachstum von Knochen verantwortlich sind. Genau.
Und wie findet man raus, dass der Wachstumshormonrezeptor nicht vom Homo sapiens stammt, sondern vom Homo neanderthalensis?
Also da muss ich sagen, wir haben alle einen Wachstumshormonrezeptor, der kommt in verschiedenen Versionen vor. Und was wir herausgefunden haben, ist durch Vergleiche von dem Genom der Neandertaler, die uns vorliegen, mit dem Genom von modernen Menschen, konnten wir feststellen, dass innerhalb der Sequenz des Neandertaler-Genoms zwei Unterschiede kodiert sind, die für zwei unterschiedliche Aminosäurereste kodieren. Und das ist der einzige Unterschied zwischen der Neandertaler-Version und der modernen Menschen-Version.
Also,
was diese Version dann aber ausmacht, ist, dass der Rezeptor aktiver ist. Das heißt, wir können uns das so vorstellen, dass das Signal, was von außen kommt, mit einer stärkeren Geschwindigkeit oder mit einer höheren Potenz in die Zelle transportiert wird.
Also kleiner Unterschied, große Wirkung, denn sehr interessant sind die Auswirkungen dieses Neandertal-Rezeptors auf uns Menschen. Was macht der denn mit denen, die ihn haben?
Mit denen, die ihn haben, die können glücklich sein und haben im Durchschnitt ungefähr 270 Gramm mehr Muskelmasse, wenn man den Rezeptor, diese Variante, auf einem Chromosom trägt. Sollte man die Version von beiden Elternteilen geerbt haben, dann hat man sogar ein halbes Kilo mehr Muskelmasse.
Wow.
Also man ist ein bisschen schwerer, aber das Gewicht wird übertragen in Muskelmasse. Zudem sehen wir noch ein paar Veränderungen im Gesicht, dass zum Beispiel die Zahnwurzeln ein kleines bisschen kürzer sind und auch die Höhe des Kieferknochens etwas kürzer ist. Und das ist insofern für uns spannend zu sehen, weil das in die Richtung geht in die Richtung der Morphologie des Neandertalers.
Mhm. Aber ich nehme an, ich komme nicht mit 500 Gramm mehr Muskeln auf die Welt als Baby, oder?
Nein, das stimmt. Also vor allem haben wir gesehen, dass dieser Effekt erst im Erwachsenenalter zu finden ist. Wir haben uns auch Kinder angeschaut bis zum Alter von 11 Jahren und dort waren diese Effekte noch nicht zu sehen. Das heißt, wir vermuten, dass es erst mit der Pubertät, wo das Wachstumshormon bis zu dreimal höher ausgeschüttet wird als im restlichen Leben, dass diese Effekte dann damit erst transportiert werden.
Genau. Heißt das denn umgekehrt auch, wer besonders groß und kräftig ist, steht unter Generalverdacht von Neandertalern abzustammen?
So würde ich das nicht sagen. Also wir haben auch in der Studie darauf hingewiesen, Größe, Gewicht, Muskelmasse, all diese Dinge sind kontrolliert von so vielen verschiedenen Genen und so vielen verschiedenen Genvarianten, die alle einen Einfluss darauf haben und natürlich noch die Umwelteinflüsse, die auch immer eine Rolle spielen. Was wir hier sagen können, ist, dass für diese eine spezielle Variante können wir das innerhalb der Menschen feststellen und die Datenlage dafür ist tatsächlich auch sehr groß. Also wir haben ja das in über 1 Million Menschen quasi als Statistikgrundlage gehabt.
Ich habe hier eine vertrauliche Information bekommen, die lautet, dass Sie auch in Ihrem Team einen Neandertaler ausfindig gemacht haben. Wie sieht der denn aus?
Ja, der sieht vielleicht so aus, wie man manche sich Neandertaler vorstellen. Nein, der Tommy ist ein Kollege von mir, der ist sehr groß und sehr kräftig und hat viel, viel Muskeln. Und wir haben einen Vergleich gemacht, wo wir uns beide gegenüberstellen. Und weil ich bin kein Träger dieser Variante und er ist Träger dieser Variante. Und für Illustrationszwecke haben wir das gerne genutzt jetzt, um diesen Effekt deutlich zu machen. Aber ja, das ist natürlich nicht das Einzige, was es ausmacht, dass er so viel mehr Muskeln hat.
Wie hat er denn reagiert auf diese Entdeckung?
Er war stolz und hat gesagt, dass er das schon immer wusste.
Hat der Kollege womöglich auch ein größeres Gehirn? Denn auch Neandertaler haben auch ein größeres Gehirn gehabt als Homo sapiens, ne?
Das ist richtig, ja. Und also das haben wir noch nicht untersucht, aber das wäre vielleicht die nächste Sache, an die wir mal anknüpfen könnten.
Herzlichen Dank. So macht Forschung wirklich Spaß. Ich sage Danke an den Biochemiker Dr. Philipp Karnis vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Danke, dass Sie bei uns waren und schönen Urlaub. Sie sind auf dem Weg dahin. Machen Sie es gut.
Vielen Dank. Jo. Danke, dass Sie da sein durften.
Ja, tschüss. Nazis oder sagen wir Neonazis, okay, sagen wir Rechtsextremisten, ja, konnte man noch vor wenigen Jahren recht einfach erkennen an ihren Klamotten. Ne? So Frakturschriftslogans, Thorsteiner-Kram, Bomberjacken, Springerstiefel, Glatze oder Undercut, so HJ-Frisuren und jede Menge halblegale Tattoos, die ausdrücken sollen, ich bin ein ganz harter, leg dich nicht mit mir an. Mittlerweile hat sich die Mode der extremen Rechten gewandelt. In welche Richtung? Das kann uns die Kulturwissenschaftlerin Elke Gaugele verraten. Die hat eine Studie drüber gemacht als Professorin für Moden und Styles an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Frau Gaugele, guten Tag.
Ja, hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
Danke, dass Sie bei uns sind. Ich könnte mir ehrlich gesagt schönere Themen vorstellen, als die Mode von Rechtsextremisten zu erforschen. Was reizt Sie denn daran?
Das geht schon eine ganze Weile zurück, dass ich auch eine Tagung mal gemacht habe und schon ein Sammelband dazu gemacht habe, gemeinsam mit einer Kollegin. Und wir haben herausgefunden, dass es eben im Feld von Popkultur sehr viel Forschung eben gibt zu Musik und anderen Phänomenen, auch zu digitalen, zu Medien, Memes und allem. Aber Mode, die eben auch ein Teil dieser rechtsextremen Aktivierung ist und eines rechtsextremen Aktivismus, ist in der Tiefe oder Breite noch gar nicht erforscht worden. Und das hat uns dazu bewegt, genau über einen Forschungsantrag am österreichischen Forschungsfonds ein Forschungsprojekt zu Mode und Rechtsextremismus zu beantragen.
Also so wie ich das beschrieben habe, dieses Bild Bomberjacke, Springerstiefel und so weiter, scheint es nicht mehr zu sein, haben Sie festgestellt. Wie sieht denn ein guter deutscher Nazi heute aus? Also was müsste ich tragen, um bei einem Parteitreffen nicht aufzufallen?
Ich denke, Sie können auch im Anzug kommen.
Ach, wirklich?
Um das jetzt mal provokant auch zu beantworten. Und die Entwicklung quasi der rechtsextremen, also Mode und Styles, ist ein Zeitstrahl quasi unserer Studie. Die haben wir uns seit 1989 angeschaut in Deutschland, wo wir einerseits eben einen kontinuierlichen Anstieg haben von Modeproduzenten, der auch einhergeht natürlich mit digitalen Entwicklungen, InfluencerInnen und so weiter. Und wir haben dann natürlich dadurch, dass wir diesen Längsschnitt, quasi diesen historischen Längsschnitt haben, da auch unterschiedliche Stile dann, die Entwicklung unterschiedlicher Stile verfolgt. Ich meine, wir haben ja inzwischen 30 Jahre, drei Generationen auch, rechtsextremer Modeproduktion und Stilen und Ausdrucksmöglichkeiten und hier eine ganze Palette quasi, ich zähle mal ein bisschen auf, vom klassischen Neonazi als Skinheads oder Reenies, dann eben ganz stark die Aneignung von Street Styles, von den Autonomen in den 2000ern, über ein massives quasi auch Plündern jugendkultureller Stile bis hin zum Hipster über Tradwife, Old Money, wo wir aber jetzt im Moment, und ich komme zum Schluss wieder, auch bei einem Neonazi-Revival in Codes angelangt sind.
Woran erkennen die sich denn? Also was sind das für Codes, Kleidungscodes? Was tragen die?
Es sind jetzt eben, wenn wir forschen ja dezidiert auch zu rechtsextremen Modemarken, da erkennt man sich natürlich auch an der Marke selbst, also wenn die getragen wird. Und im Moment haben wir auch wieder eben durch die, jetzt beispielsweise durch eine Aneignung oder so ein Revival auch wieder von Neonazi-Stilen, sieht man jetzt im Moment auch wieder viele Lonsdale-Shirts, obwohl sich quasi auch die Marke dann seit den 2000ern und auch früher sehr distanziert hat, eigentlich durch diese Aneignung, die wir auch Hate-Checking nennen, also sozusagen das Kapern von Marken und sich da drin dann präsentieren. Hier hat das ja eben auch mit diesem Kürzel NSD zu tun.
Wort Lonsdale, ja. Genau, wenn man die Jacke so trägt, das, genau, verstehe schon. Aber auch Poloshirts zum Beispiel werden dort jetzt häufiger gesehen, ne?
Genau, und wir haben jetzt in der rechtsextremen Modeproduktion selbst, also wenn wir von der aus argumentieren, zu der auch die Studie geht, eben ein ganzes Spektrum an Kleidungsstücken. Wir haben also genau Polo-Kleidungsstücke, würde ich sagen, jetzt ist eher in diesem Aufschnitt dann so Gen-Z-Generation, eher quasi dieses sleeke, bisschen Old Money angelehnte Erscheinungsbild und sehr kleine Symbole. Und wenn wir die Marken anschauen, was produziert wird, sind immer ist ein ganzes Spektrum dabei, von sehr kleinen Logos bis hin zu größeren Hasskampagnen und Slogans.
Also man könnte sagen, wird schwieriger, Rechtsextreme sofort zu erkennen. Das lese ich jetzt aus Ihrer Studie. Wissen Sie, ob es jemanden gibt, der diese Entwicklung steuert? Ich meine, gibt es in der Szene sowas wie die Sibylle für Nazis, also rechte Modezeitschriften?
Also die kenne ich jetzt noch nicht, aber das Internet ist quasi auch der Catwalk extrem rechter Mode auf TikTok und anderen Social-Media-Plattformen. Genau,
sind aber die, das aber die Idee dahinter, so verstehe ich, genau, die Idee dahinter, so verstehe ich sie, sich mehr dem Mainstream anzudienen und nicht mehr so mit krassen anderen Klamotten aufzufallen. Ist das die Idee dahinter?
Das, die Idee gibt es schon sehr lange dahinter. Also es gibt eben eine sehr, sehr starke, genauso von Mainstreamung. Die geht zum einen eben auch von Produzenten selber aus, die eben dann für viele verschiedene Jugendkulturen im Prinzip sich auch Strategien jetzt von großen Streetstyle-Marken angeeignet haben, von den Sportmarken und so quasi sich selber auch für eine ganze Vielzahl von Jugendkulturen durchproduziert haben. Und umgekehrt, genau, gibt es aber auch diesen Sleekness-Appell, wo es sagt, also sehr Normcore-mäßig einfach aufzutreten, also jetzt in der aktivistischen Rechten.
Wie sich die Mode bei Rechtsextremisten geändert hat, eine Studie der Professorin für Moden und Styles an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, Elke Gaugele. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank.
Wenn ich von meinen langen Unterhaltungen mit ChatGPT erzähle, dann sage ich in der Regel, Chatty hat mir geraten, dass, ja, Chatty, also ein Kosename für eine KI, ist das peinlich? Ja, oder machen Sie das genauso? Aber ich meine, fällt ja auch leicht. Keiner ist in Berlin so freundlich zu Ihnen wie Ihr Chatbot. Keiner entschuldigt sich häufiger, ja, gibt Ihnen öfter recht oder sagt öfter Danke. Diese Vermenschlichung der Maschine, die hatte schon ein Ur-Chatbot namens Eliza in sich angelegt. Das war ein Computerprogramm von Josef Weizenbaum. Die Geschichte von Eliza und der Vermenschlichung untersucht der Kommunikationswissenschaftler Christian Strippel. Er ist Doktorand am natürlich Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin. Herr Strippel, guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Machen wir es mal wie beim Science Slam. Eine Minute, um uns zu erklären, was war das, Eliza?
Ja, Eliza war eine Art, ja auch eine Art Chatbot, kann man sich schon so vorstellen. Damals gab es noch nicht, wie wir das heute haben, so Screens, auf denen man das dann sehen kann und lesen kann, sondern damals gab es den sogenannten Teletype. Also kann man sich eher so vorstellen wie eine Art Schreibmaschine, die dann aber auch drucken kann. Und das war ein Programm, was auf dieser Schreibmaschine, auf diesem Computer, diesem damals alten Computer, das war ja in den 60er Jahren, das darauf lief. Und das war so eine Art Programm mit so einer Doppelstruktur. Also Eliza war so eine Art Basisprogramm. Und wenn wir aber heute über Eliza reden, dann reden wir eigentlich über den zweiten Aspekt, nämlich das sogenannte Doktor-Skript. Das war also eine Art spezifische Anwendung des Eliza-Programms, das eine Psychotherapie simulieren sollte. Und das bestand vor allem daraus, dass das Programm Fragen stellte an die Person, die das genutzt hat. Die eben so in dem Bereich Fragen nach der Familie, nach dem eigenen Leben, nach der eigenen Partnerschaft oder so bestand. Und dann reagierte auf die Antworten, die von den Nutzerinnen dort eingegeben wurde. Genau, das kann man, glaube ich, so ganz grob sagen. Es gab auch noch andere Skripte, die sind weniger bis gar nicht bekannt, also die auch auf diesem Programm Eliza laufen könnten. Vielleicht kann man es ganz grob zusammenfassen. Eliza, so wie man es, wenn man heute darüber spricht, vor allem darüber spricht, ist so eine Art Simulation von Psychotherapie, eine Frage-Antwort-Spiel, wobei eben Eliza die Fragen gestellt hat und die Nutzerin die Antwort gegeben hat.
Weiß man, warum Josef Weizenbaum das entwickelt hat? Also wollte der sich über Psychotherapeuten lustig machen? Oder wollte der zeigen, was Computer heute können?
Ja, also ich würde sagen, also lustig machen, glaube ich, wollte er sich nicht. Aber dieser Aspekt, dass er schauen oder zeigen wollte, was Computer können, glaube ich, spielte schon eine Rolle. Ich glaube, von vornherein war für ihn schon, vorher war er ja Professor am MIT, also einer angesehenen technischen Universität. Und natürlich hat er sich erstmal dafür interessiert, wie funktioniert eigentlich Mensch-Maschinen-Kommunikation. Ich glaube, das war so ein ganz grundlegendes Interesse für ihn. Es gibt auch Forscherinnen, die gerade ein Buch veröffentlicht haben, das heißt Inventing ELISA, so ein internationales und interdisziplinäres Team aus 8 Forscherinnen. Die haben sich mal so den Quellcode angeschaut und die beschreiben das so als eine Art Forschungsplattform zur Exploration von Mensch-Maschinen-Kommunikation. Mhm. Ich glaube, da war er schon so ein bisschen daran interessiert, eben wie reagieren Leute da drauf und so weiter. Es gab aber noch auch andere Gründe, die Sie gerade sagen, nämlich KI damals hatte natürlich nicht die gleichen Rechenkapazitäten, also wie heute. Und das waren ein bisschen andere Ansätze, die es damals gab. Und die hatten immer quasi damit zu kämpfen, dass man in Maschinen quasi kein Weltwissen reinprogrammieren konnte. Und deswegen hat eben Weizenbaum diesen Trick angewendet, also dass sie keine Antworten geben konnten. Mhm. Und deswegen hat Weizenbaum diesen Trick angewendet, dass man quasi Fragen nur formulieren muss also für die Maschine. Und die Nutzerin die Antworten geben müssen. Und das Letzte vielleicht, ein letzter Grund, ist vielleicht auch ein persönliches Interesse. Das war sein erstes Projekt am MIT, als er da angefangen hat zu arbeiten. Und dass er sich, glaube ich, für diese Psychotherapie-Simulation entschieden hat, kann auch damit zu tun haben, dass ihn das persönlich interessiert hatte. Er hatte selber auch Erfahrung mit Psychotherapie und dass das vielleicht auch so ein bisschen nahe lag, dass er da mit so etwas einsteigt.
Was ist das, was man heute als den ELISA-Effekt kennt?
Ja, der ELISA-Effekt, den hat Weizenbaum selber nicht so genannt, sondern das wurde quasi erst nachher so genannt. Und er hat aber so ein bisschen geprägt, was dieser Effekt quasi ausmacht. Und zwar hat er selber immer beschrieben, wie überrascht er eigentlich war, wie ernsthaft Menschen eigentlich auf sein Programm reagiert haben. Es gibt da diese Geschichte von seiner Sekretärin, die er häufig erzählt hat, die ihn gebeten hat, den Raum zu verlassen, weil sie sich in Ruhe mit ELISA unterhalten wollte. Und er hat da reingelesen, dass die Leute da Einfühlungsvermögen unterstellen, Empathie unterstellen und sich also von dem Programm verstanden fühlen. Und das ist so ein bisschen, was wir heute den ELISA-Effekt nennen, dass also Menschen, sobald sie erstmal mit Maschinen zu tun haben, die mit ihnen kommunizieren, dass sie ihnen eben menschliche Eigenschaften unterstellen. Es gab dann ein bisschen Kritik auch an dieser Perspektive, nämlich dass Weizenbaum gar nicht offen dafür war, dass Personen auch damit etwas spielerisch umgehen und auch etwas distanzierter, also dass nur weil sie quasi das Programm ernsthaft nutzen, wirklich davon ausgehen, dass sich da ein empathiefähiges Wesen dahinter verbirgt oder so etwas. Aber genau, das ist der ELISA-Effekt.
Nun war ELISA ja vor 60 Jahren nur so ein rudimentäres Programm. Heute haben wir diese ultra raffinierten KIs, die uns umschmeicheln, die uns mit menschlichen Emotionen kommen, scheinbar. Was glauben Sie, werden wir eines Tages gar nicht mehr merken, dass wir mit Maschinen sprechen, dass wir sie so vermenschlicht haben? Vielleicht wird es uns auch egal sein. Wo geht's hin, die Reise?
Ja, vielleicht eine Bemerkung von Weizenbaum vorab. Was ihn damals sehr verärgert hat sogar, war, dass Leute auf sein Programm, also gerade Kollegen, wie zum Beispiel der Psychiater Kenneth Colby, sich überlegt hat, Mensch, das sind doch die ersten Schritte hin zu einer Automatisierung von Psychotherapie. Ja, also das können wir machen. Und er hatte das sehr verärgert, weil er hat im Grunde in dieser Form der Vermenschlichung von Maschinen so einen Schritt hingesehen zu einer Entmenschlichung von Menschen. Mhm. Ja, also die Idee, dass man Menschen, die psychiatrische Hilfe benötigen und um die sich eigentlich gekümmert werden müssen, dass die an Maschinen delegiert werden. Also das vielleicht vorab, dass so eine Vermenschlichung von Maschinen immer so auch eine Kehrseite hat. Zu Ihrer Frage, ob jetzt wie das jetzt in Zukunft aussieht. Ich glaube, was wir jetzt sehen am heutigen Umgang mit solchen KI-Anwendungen, die natürlich sehr viel mehr können, die können nicht nur Fragen stellen, die können auch Fragen beantworten und Text und so weiter generieren. Und da zeigt sich ja schon, dass wir trotzdem ähnliche Zugänge dazu haben. Also auf der einen Seite haben wir auch eine Form der Vermenschlichung, nämlich, dass wir Bitte und Danke sagen und uns, wie Sie auch in der Einleitung gesagt haben, Namen geben, ja, Chatty und so eine Vermenschlichung haben, dass wir uns aber dann doch schon bewusst sind, dass dahinter jetzt keine Person ist, sondern dass wir da mit einer Maschine sprechen. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie sich das auch in Zukunft uns präsentiert. Solange wir da so ein Chatfenster haben und das vor allem auf Text basiert, glaube ich, wird es uns nicht schwerfallen, zu wissen, dass wir es damit mit einer Maschine zu tun haben, die vielleicht sehr raffiniert ist, Und der wir vielleicht manchmal mehr unterstellen, als wirklich dahinter steckt. Aber wenn es natürlich nachher in sich anderer Form präsentiert, also das kennen wir ja auch schon, dass dann zum Beispiel direkt so der Text so Sprache umformuliert wird und man das dann nur noch mit einer Stimme zu tun hat, mit einer synthetischen generierten Stimme, dann kann natürlich so ein Effekt viel stärker einschätzen und auch die Grenzen verwischen, ob wir jetzt wissen oder immer uns vor Augen führen, ob wir es da wirklich mit einer KI-Anwendung, mit einer Maschinenanwendung zu tun haben nicht doch irgendwie darauf reagieren, wenn wir mit einer Person sprechen.
Sagt der Kommunikationswissenschaftler Christian Strippel, Doktorand am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin, wo er die Geschichte von Eliza erforscht. Herr Strippel, herzlichen Dank und ich kann allen versichern, dieses Gespräch wurde ohne Zuhilfenahme von KI-Stimmen erstellt. Herr Strippel, oder? Stimmt doch, ne?
Ja, genau. Das war ich.
Danke. Schönes Wochenende.
Danke, wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Auf dem Planeten Neptun ist erst ein Jahr vergangen. Zumindest seit seiner Entdeckung 1846. Der Planet Neptun befindet sich am äußersten Rand unseres Sonnensystems. Weil seine Umlaufbahn um die Sonne so groß ist, braucht er für eine Runde um unseren Stern 165 Erdenjahre. Dass der Planet existiert, ist uns Menschen erstmals 1846 aufgefallen. Also vor 180 Jahren. Das heißt, für Neptun ist seit seiner Entdeckung erst ungefähr ein Jahr vergangen.